Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Herzlich willkommen. Wir schauen gleich nach Sachsen, nach Glauchau. Ein Kulturverein wird dort bedroht. Neonazi-Parolen an der Fassade. Der Verein beklagt nicht nur die fehlende Unterstützung, sondern auch, dass sie die Räume nun gar nicht mehr nutzen dürfen. Wie deren Arbeit vor Ort aussieht und was das für eine Bedrohungslage ist, das ist gleich unser erstes Thema hier. Schön, dass Sie dabei sind. Ein lokaler Kulturverein in Sachsen, in Glauchau, wird von Neonazis angefeindet. Sticker auf der Fassade, Hakenkreuz, SS-Totenkopf, NSU-Referenzen. Und das an der Fassade der Diakonie, deren Räume der Verein seit Jahrzehnten nutzen darf oder nun nutzen durfte. Veranstaltungen sind dort dem Verein nicht mehr möglich. Die Diakonie beruft sich auf Sicherheitsbedenken. Der Verein Kulturknall betreibt seit Jahrzehnten dort die Veranstaltungsreihe Das Café Taktlos in Glauchau und hat einen offenen Brief zur Situation verfasst. Über die Situation vor Ort sprechen wir jetzt mit Erik Schramm, stellvertretender Vorsitzender von Kulturknall. Hallo, Herr Schramm.
Hallo, freut mich.
Erstmal zu Ihrer Arbeit vor Ort. Was für Veranstaltungen machen Sie in Glauchau?
Sehr diverse und verschiedene. In den letzten Jahren waren es tatsächlich vornehmlich Konzerte. Wir haben über die Jahre aber auch andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel Kinder- und Straßenfeste, einmal die Woche eine Küche für alle, also so einen offenen Treff, bei dem die Menschen gemeinsam essen konnten. Wir hatten Lesungen, wir hatten Doku-Abende, Open Airs und ja, also eine relativ bunte Mischung.
Und alles in den Räumlichkeiten der Diakonie. Wie kann ich mir denn die Lage vor Ort jetzt vorstellen? Wie werden Sie da bedroht?
Also vornehmlich ist es tatsächlich so, dass in der gesamten Region Westsachsen immer mehr gestickert wird. Diese klassischen Graffitis oder ähnliches, was früher gab, beziehungsweise die körperlichen Anfeindungen sind immer noch da, aber nicht mehr so extrem, wie man das vielleicht noch aus den 2000ern oder 90er Jahren kennt. Jetzt tauchen eben überall Aufkleber auf und das in immer schärferen Ausmaß. Und der Gipfel ist dann eigentlich sowas wie der Aufkleber, über den wir heute reden.
Und schon vorher wurden Konzerte ja abgesagt von Ihnen, begründet von der Diakonie, die die Räume zur Verfügung stellt, mit Sicherheitsbedenken. Jetzt dürfen Sie das nicht mehr und Sie kritisieren das in einem offenen Brief, auch als fehlenden Rückhalt. Wieso haben Sie den geschrieben?
Das ist ja recht einfach. Das Café Taktlos bzw. diese Einrichtung der Diakonie, die wird durch die Vereinsmitglieder die jetzigen Vereinsmitglieder seit 1998 bespielt. Das ist also eine über 35-jährige Geschichte, die da dran hängt und logischerweise gab es da auch schon diverse andere Vorfälle. Und wir hatten in der Vergangenheit dann immer Rückhalt durch Diakonie und andere, die eben gesagt haben, wir betreiben das trotzdem weiter, wir geben jetzt nicht klein bei. Und dieser eine einzige Aufkleber da mit diesem konkreten NSU-Bezug, der soll jetzt das Zünglein an der Waage gewesen sein, wieso das alles nicht mehr möglich ist. Und die Absage, dass wir dort irgendetwas tun können, Veranstaltungen machen etc., war ja nicht langfristig, sondern die war für uns ja abrupt. Also mit Auftauchen und Bekanntwerden eben dieser Bedrohung durch den Aufkleber waren alle weiteren Veranstaltungen dort abgesagt, bis auf Weiteres uns gegenüber durch die Diakonie.
Und wir haben die Diakonie Westsachsen, deren Räume der Verein ja benutzt, um Stellungnahme gebeten. Und ich habe kurz vor der Sendung mit Co-Vorsitzenden Andreas Seidel seine Sicht sprechen können.
Wir haben dort den Jugendclub, dort gehen Kinder ein und aus, dort gehen Familien ein und aus, auch in den Beratungsdiensten. Und wir haben dort einfach eine ganz große Verantwortung gegenüber unseren Klienten und auch gegenüber unseren Mitarbeitenden. Und wir reden ja nicht von irgendwelchen spaßigen Aufklebern, sondern das ist für mich auch nicht nur rechtsextrem, sondern rechtsterroristisch. NSU in Zwickau, wissen Sie, bedeutet was. Und wenn man dort Verantwortung trägt für die Menschen, dann kann man eigentlich keine andere Entscheidung treffen. Denn wenn wir uns jetzt mal auswählen, werden einfach weitergemacht und es wäre was passiert, dann wären wir unmittelbar haftbar und die Probleme wären dann viel größer. Die Diakonie muss sich vielleicht einiges nachsagen lassen, aber nicht, dass sie im Kampf gegen rechts nicht engagiert ist.
Es klingt eigentlich so, als würden Sie beide gegen das Gleiche sich positionieren, aber können Sie mit dem Argument etwas anfangen?
Grundlegend natürlich. Also der Herr Dr. Seidel hat da ja vollkommen recht. Nichts geht über den Schutz der Menschen und ganz besonders eben von Kindern und Jugendlichen. Wie ich aber sagte, auf der anderen Seite gab es in und um dieses Gebäude in den vergangenen Jahrzehnten schon erheblich schwerere Übergriffe bzw. Bedrohungslagen und mit denen wurde auch immer irgendwie umgegangen. sei es durch andere Sicherheitskonzepte oder ähnliches. Und dementsprechend, ja, kann man das zwar nachvollziehen, aber ich finde, da hätte es sicherlich noch weitere Möglichkeiten gegeben.
Also falls es Sie, Ihren Verein, Ihre Veranstaltungsreihe, Ihr Engagement nicht mehr geben sollte, also falls ein Stück Subkultur sterben sollte, so wie Sie das ja schreiben, was würde gesellschaftlich verloren gehen, wenn es Ihre Arbeit nicht mehr geben würde?
Also ich lehne mich da mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass die Veranstaltung im Café Taktlos durch den Kulturknallverein mit Abstand, na gut, neben dem Clubkino, was wir in Klauchau noch haben, die einzigen subkulturellen Angebote, rein subkulturellen Angebote sind, die es in Klauchau in der Form noch gab. Die nächsten Angebote, die finden dann halt erst wieder in den Städten wie Altenburg, Zwickau oder Chemnitz, also durchaus schon weiter entfernt statt. Und damit geht da auch irgendwo ein Stück Kulturvielfalt für die Stadt Klauchau verloren, auch wenn das viele so vielleicht nicht bewerten würden.
Wie machen Sie jetzt weiter?
Also der positive Aspekt bei der ganzen Sache ist, dass der Verein erstarkt. Also wir haben wachsende Mitgliederzahlen, wir haben unglaublich viele engagierte Leute und unser primäres Vorgehen ist aktuell, dass wir uns im Stadtkern der Stadt irgendwo ein anderes Objekt suchen, möglichst unabhängig von städtischen, also kommunalen, ländlichen oder sonst irgendwelchen Zuschüssen und der Verein dort verschiedenste Dinge vorhat. Also einmal natürlich diese Veranstaltungsreihen wieder aufnehmen zu können, zum anderen können wir uns natürlich auch ein paralleles Sozialangebot vorstellen, vielleicht wieder ein Haus der Vereine schaffen, also wo sich verschiedenste Interessengruppen völlig unabhängig von Politik oder ähnlichen treffen können. Sagen wir jetzt einfach mal sowas wie Schach oder Skat oder ähnlichem nachgehen können. Ja. Und daran ist jetzt unsere vornehmliche Arbeit.
Also weiterhin ein buntes Programm gestalten. Das sagt Erik Schramm vom Verein Kulturknall, der nach Neonazi-Anfeindungen nicht mehr die Räume der Diakonie Westsachsen in Glauchau benutzen darf. Vielen Dank, dass Sie live hier im Kompressor waren.
Dankeschön.
Was ist, wenn nicht mehr Menschen und Politiker das Weltgeschehen leiten, sondern allein die Technologie, zum Beispiel mit Algorithmen, Satellitenüberwachung und Militärtechnik? Und was ist, wenn diese Technologie in der Hand von nur ein paar wenigen Tech-Konzernen liegt? Teslokratie, so ist der Titel eines Sammelbandes, der sich mit den Ideologien von Tech-Firmen beschäftigt. Die Autorinnen beschäftigen sich darin, wie das zunächst fortschrittliche Silicon Valley sich doch einer Dystopie zuwendet. Mitherausgeber ist der Theatermacher Alexander Kaschnia, der bei mir im Studio ist. Hallo, Herr Kaschnia.
Hallo.
Teslokratie. Ich vermute, da steckt das Wort Tesla drin, die Firma von Elon Musk. Was steckt da noch drin?
Ja, wir haben gesagt, vielleicht steckt da auch die Technokratie drin. Oder man weiß es nicht genau, vielleicht ist es ja auch die Demokratie. Aber damit hat es ja Herr Musk nicht so.
Damit hat das nicht so. Wir können ja mal über Elon Musk sprechen. Erstmal frage ich mich, warum er überhaupt immer Thema ist. Es geht immer um Musk, aber wenig um die anderen.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist uns auch ein Dorn im Auge. Deswegen nennen wir es aber auch Teslokratie. Dann ist wenigstens er nicht, man weiß, dass er gemeint ist, aber es ist nicht sein Name. Das finden wir besser als Muskismus. Da gibt es ja auch ein Band, den ich auch nur sehr empfehlen kann. Wirklich toll, von Künzel Bodien. Aber wir haben uns eben für die Teslokratie entschieden, um ihn nicht noch mehr eher zu geben.
Musk hat ja Pläne nicht nur in Grünheide bei Berlin bekanntermaßen, sondern auch Pläne, den Mars zu bevölkern. Und das hat auch immer so etwas mit Science Fiction zu tun. Und in ihrem Sammelband konnten Sie mit Kim Stanley Robinson sprechen, ja, der Science-Fiction-Autor. Und Musk ist Riesenfan von dem. Was sagt er denn über Musk?
Also Kim Stanley Robinson fühlt sich etwas zu ernst genommen. Er sagt dann immer, das, was er geschrieben hat, das ist einfach nur Literatur. Und zwar hat er eine Mars-Trilogie geschrieben, die ist auch wirklich ganz toll. Anfang der 90er ist sie erschienen, roter Mars, grüner Mars, blauer Mars. Das ist dann schon so, wie man in Farben sieht, die Geschichte des Terraformings des Mars. Aber das Lustige fanden wir daran, dass eben diese Geschichte, die, wie gesagt, 93 wurde sie geschrieben, der erste Band ist 93 erschienen, die spielt im Jahr 2026. Da fahren die ersten 100, werden dann auf den Mars geschickt und Elon Musk hat das bis vor kurzem auch immer so angespielt und hat gemeint, ja, die ersten 100 und so. Und seitdem das Jahr 2026 angebrochen ist, wird es da doch auffällig ruhiger und auf einmal hat er einfach das Thema gewechselt.
Ja, das ist immer, wenn Science-Fiction-Filme die Zukunft oder Autoren die Zukunft voraussagen und dann ist man plötzlich in der Zukunft und merkt, wir fliegen doch noch nicht auf Skateboards. Ich würde Sie einmal bitten, das Mikro so ein bisschen mehr, genau, mehr so vor den Mund, genau. Wir sind hier live im Studio, da muss man manchmal nochmal fein justieren. So sieht das ganz gut aus, können aber trotzdem, genau, ganz entspannt vom Mikro, so hören wir sie besser. Denn ich möchte Sie fragen, eine These des Sammelbandes ist ja, und ich verkürze jetzt mal, dass alles im Faschismus enden kann. Also wirklich alles.
Hoffentlich nicht, ja. Aber
was ist die These? Erklären Sie uns doch mal, vielleicht auch mit ein paar popkulturellen Beispielen.
Ja, sehr gerne. Also ich meine, es gibt natürlich viele bekannte Beispiele. Ne? Man hat immer so ein bisschen eine Déjà-vu. Die Debatte ist ja nicht neu über den Faschismus, der in der Popkultur steckt, seitdem die Sex Pistols Hakenkreuz anbinden getragen hat. Das wurde dann eben auch Anfang der 90er wurde das auch nochmal stark diskutiert. Jetzt wird halt plötzlich jemand wie Johnny Rotten 70 und sagt, er sei ein riesengroßer Trump-Fan und schon stellt sich wieder dieselbe Frage. Ich finde, man sieht einfach nur die Codes, die kann niemand kontrollieren und die Machthabenden heute mit autokratischen Neigungen, wie eben der derzeitige US-Präsident. Was soll man dazu sagen, wenn der sein Trump-Dance macht zu YMCA? Das kann man ja auch nicht mehr toppen. Das ist einfach eine Aneignung von bestimmten Codes und die einfach seine Macht unterstreichen, dass er machen kann, was er will. Ist viel ernster, finde ich, als wenn Trump ein bisschen rumdanced, ist natürlich, wenn Elon Musk plötzlich mit gereckten Armen bei der Amtseinführung auftritt und dann die Leute tatsächlich noch darüber diskutieren, ist das nun ein Nazi-Salut oder nur der römische Gruß? Was heißt denn dann nur der römische Gruß? Also dann reden wir eigentlich doch offen von Faschismus. Und tatsächlich sieht man, es gibt das auch so eine gewisse Begeisterung von Tech-Bros im Silicon Valley für den Futurismus damals, der ja eine wirklich die erste künstlerische Avantgarde-Bewegung war. Und die haben ja eine wirklich starke Affinität dann auch gehabt zu Mussolini und dem Faschismus. Und das wissen natürlich Leute, die sich heute positiv darauf beziehen, auch wie zum Beispiel Andreessen, Marc Andreessen, ne, der das techno-optimistische Manifest verfasst hat. Und das sind natürlich sehr, sehr einflussreiche Leute.
Es wurde ja schon viel geschrieben so zu der Gesinnung der Tech-Bros. Wir haben ja hier im Haus auch den Podcast Tech-Brotopia. Was fügen Sie dem Ganzen, was schon gesagt wurde mit Musk und dem römischen Gruß und so weiter, was fügen Sie dem noch hinzu?
Ja, wir kommen mal direkt aus dem lokalen Bezug wegen Grünheide und der Gigafactory. Ich habe mich auch als Theatermacher damit beschäftigt. Wir haben ein Stück gemacht, Mars on Earth. Deswegen war der Mars irgendwie auch unumgänglich. Und uns hat das einfach aufgebracht, wie diese Gigafactory hier gebaut wurde und wie das dann auch verkauft wurde. Ne? Dass dann die führenden PolitikerInnen auch noch stolz darauf waren, dass das unter kompletter Geheimhaltung stattgefunden hat und plötzlich war das UFO gelandet. Und die ganzen Beteiligungsverfahren, die ganzen Regeln wurden gebrochen und das wurde sogar noch als vorbildlich bezeichnet. Das ist natürlich eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung. Und Leute wie Elon Musk, die forcieren das noch. Ne? Die wissen natürlich auch, wenn sie ihre Datacenters bauen, die Bevölkerung wird damit ein Problem haben, weil man hat da nicht so viel davon. Es ist ja nicht mal wie bei einer Fabrik, wo man irgendwie Arbeitsplätze versprochen kriegt. Also man weiß nur, man hat die Umweltverschmutzung und der Strom wird dann weggefressen. Und deswegen versuchen diese Tech-Bros jetzt ihre Macht auszubauen. Und da sind ihnen eben Regulierungen, gesetzliche Regeln, der Rechtsstaat im Weg.
Ja, Demokratie auch.
Ja.
Stattdessen fordern Sie jetzt aber im Sammelband, man solle, Achtung, sich lieber dem Faschismus in uns selber zuwenden. Was meinen Sie damit?
Das hat ja vor vielen Jahren schon Michel Foucault mal geschrieben. Das muss man natürlich ein bisschen einordnen. Das war so Ende der 70er Jahre, hat er das damals verkündet, weil. Aber die Parallele ist vielleicht, dass viele Leute, man sieht das heute an dieser neuen Faschismusdebatte, dann doch immer sehr stark in diesen sehr historischen Bezügen sind. Dann denkt man halt an die Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt, von dem NS, von der NS-Bewegung, den Aufmärschen, dem Militär, diesem ganzen zackigen Gehabe. Und wir sehen ja, das geht auch ohne. Also es hat was Anarchisches, ne? Es hat fast was ja so punkig-trolliges, wie auch die sogenannte Alt-Right oder diese rechten Subkulturen auftreten. Und diese Grenzüberschreitung, diese Transgression, ne? Das ist das, womit sie gerade punkten können. Das hat natürlich seine Wurzeln sowohl in der künstlerischen Avantgarde-Bewegung wie dem Futurismus und andere Bewegungen, als auch in der Subkultur, Punk und so weiter. Und damit können sie gerade operieren und das muss man einfach erkennen. Und uns ging es darum, oder auch den beiden Beitragenden, hier in dem Fall Florian Kramer und Nienke Trimsma, ging es darum zu sagen, es gibt keine Versicherung, auch gerade für Künstler und Künstlerinnen. Wir haben ja viele künstlerische Beiträge auch drin, künstlerische Gegenstrategien, dass man sich einfach nur festhält an bestimmten Begriffen oder Rezepten oder Bilder und glaubt, man kann erst auf der sicheren Seite sein. Sondern alles ist unter bestimmten Umständen kooptierbar, auch eben so eine Schwulhymne wie YMCA oder so. Das kann man nicht sicher sein, dass dann nicht sonst wer dazu tanzt.
Okay, das meinen Sie mit alles kann in dem Faschismus enden, selbst die YMCA-Hymne?
Unter bestimmten Umständen, ja. Das war ja auch so ein bisschen die Freiheit der Postmoderne. Deswegen haben wir gesagt, postmoderner Faschismus, ne? Dass man die Codes, mit den Codes spielen kann. Und manchmal ist es nur ein Spiel. Ich würde sagen, wenn die Sex Pistols mit den Codes gespielt haben, ist es was anderes, als wenn ein 70-Jähriger sich zu Trump bekennt. Aber auch das sei ihm zugestanden. Aber wenn dann plötzlich der reichste Mann der Welt sich mit dem mächtigsten Mann der Welt verbünden und der den Arm reckt, dann haben wir schon eine Situation.
Und da haben Sie raufgeschaut. Vielen Dank, Alexander Kaschnia, dass Sie live hier im Studio waren. Theatermacher und Mitherausgeber. Und ich sage jetzt nochmal den Titel, hat nämlich einen längeren Titel. Also von Teslokratie, Ideologien des Tech-Kapitalismus. Und es erschienen bei Edition Nautilus. 296 Seiten, kosten 22 Euro. Und Sie haben auch heute eine Veranstaltung im Naturkundemuseum Berlin. Da geht es um Tech-Kapitalismus.
This is not a desert. Yet, haben wir gesagt, nachdem Elon Musk gesagt hat in Brandenburg, this is not a desert here, als er nach dem Wasserverbrauch gefragt wurde von der Gigafactory.
Ja, Wasserknappheit ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Erstmal bis hierhin, vielen Dank.
Ich danke, tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Als der Brexit kurz bevorstand, gestaltete der Fotokünstler Wolfgang Tillmanns eine Plakatkampagne gegen den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Heute, 10 Jahre später, bleibt er nach eigenen Worten großer Fan der EU und kann keine Vorteile im Brexit erkennen. Auch für den Kunstmarkt beobachtet Tillmanns Nachteile, wie er dem Deutschlandfunk sagte, und mit einem konkreten Beispiel beginnt.
Das Verschicken von Dingen ist super nervig, super teuer und man vermeidet es halt eher. Der Kunstmarkt selber ist jetzt davon auch stark betroffen, denn Paris ist heute die Kunsthauptstadt Europas, nachdem in den 90er Jahren sich eben das Blatt ganz stark nach London gedreht hat und 20 Jahre lang London eigentlich einstimmig als die Kulturhauptstadt Europas angesehen wurde. Das sieht heute wegen Brexit ganz anders aus.
Der deutsche Fotokünstler Wolfgang Tillmanns, der in Berlin und London arbeitet. In der National Portrait Gallery in London war monatelang eine Videoinstallation zu sehen, die jetzt abgezogen wurde, und zwar von der Künstlerin selbst. Die Turner Prize-Gewinnerin von 2019, Helen Kamock, hatte in ihr aktuelles Werk The Persistence eine Referenz auf Winston Churchill eingebaut. Darin wird dem britischen Ex-Premier unterstellt, dass er während seiner Amtszeit 1943 die indische Bevölkerung vorsätzlich aushungern ließ. Zwar gab es damals eine Hungersnot in Bengalen, also im Britisch-Indien, und die Rolle Churchills dabei ist umstritten. Den Vorwurf des Aushungerns aber wies eine Gruppe von 50 Unterzeichnenden in einem offenen Brief zurück. Die Künstlerin verteidigte ihr Werk zunächst, zog es dann zurück und beklagte einen unglaublichen Druck. Sie findet es aber lebensnotwendig für gesunde Gesellschaften, dass Erzählungen hinterfragt werden. Und Kunst ist für Kamock dabei ein wesentlicher Bestandteil. Die japanische Regierung will Manga-Angebote international stärker vermarkten und besser gegen Piraterie vorgehen. Darum hat die Kulturbehörde gemeinsam mit Verlagen, Übersetzern und Betriebsunternehmen ein Konsortium gegründet. Ziel ist es, neue Manga zeitnah für internationale Märkte verfügbar zu machen, etwa durch schnellere und hochwertige Übersetzungen. Wie das Online-Magazin Sumikai berichtet, ist der Schaden durch illegale Manga-Produkte außerhalb Japans enorm. Er soll jährlich bei rund 15 Milliarden Euro liegen. Der legale Umsatz beläuft sich dagegen auf etwa 4 Milliarden. Manga spielen eine Schlüsselrolle für die japanische Unterhaltungsbranche. Viele erfolgreiche Anime-Serien, Filme und Videospiele basieren auf Manga-Vorlagen. US-Sängerin Olivia Rodrigo veranstaltet in diesem Sommer ein Festival mit rein weiblicher Besetzung. Die 23-Jährige will mit dem Festival ein Zeichen setzen, wie sie selbst sagt. In sozialen Medien schreibt Rodrigo, dass Freude, Gemeinschaft und Musik wichtige Impulse für bedeutende Veränderungen geben könnten. Das Festival ist für Ende August in Kalifornien geplant. Mit dabei sind 14 Bands und Sängerinnen wie Chappell Roan, die als queere Pop-Ikone gilt, oder Stevie Nicks. Sie wurde als erste Frau zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, mit der Band Fleetwood Mac und als Solokünstlerin. Der Erlös soll Organisationen zugutekommen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
In der zweiten Hälfte geht es hier gleich in den Zirkus. Ein Indie-Serienhit über einen dystopischen Zirkus auf YouTube war so erfolgreich und wurde deshalb von Netflix aufgekauft. Und wir schauen ins erste KI-Kunstmuseum in Los Angeles. Kunst von KI erschaffen, das löst bei vielen Menschen ein Unbehagen aus. Die KI soll uns doch die öden Aufgaben wegnehmen, so rum. Andere feiern KI-Kunst, weil sie experimentell ist. In Los Angeles kann man das nun sehen. Da hat nämlich am Wochenende das weltweit erste Museum eröffnet, das ausschließlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschaffene Kunst zeigt. Dataland oder Dataland heißt das Museum, entwickelt von den Medienkünstlern Refik Anadol und Efsun Erkelec. Und die erste Ausstellung ist inspiriert von deren Besuch im Amazonas. Der Titel der Ausstellung: Machine Dreams Rainforest. Kerstin Zilm war für uns vor Ort.
You become part of the dream. Your presence shapes the world you're about to step into.
Eine KI-Stimme begrüßt uns im fensterlosen sogenannten Discovery Portal. Schwarze Wände, vertikale Bildschirme, flackernde Daten und Bilder. Schubladen, die sich über einen Code auf den Eintrittskarten öffnen. Darin Wearables, ein Armband und eine Art Kragen zum um die Schultern legen.
You are currently standing in the first. The Discovery Portal.
Während wir diese anlegen, beschreibt die KI-Stimme, was uns erwartet, in 5 Kapitel aufgeteilt. Sie verspricht uns ein Erlebnis, das es nie zuvor gab und nie wieder geben wird.
What happens next has never happened before. And when you leave, it never will again.
Über eine Rolltreppe tauchen wir ein in die erste Galerie. Eine 3 Stockwerke hohe Welt von 360-Grad-Projektionen. Blumen, Bäume, Farbströme und Datendiagramme. Alles ist im Fluss, explodiert und wabert. Aus den umgelegten Kragen strömen süßliche Düfte. Aus über 200 Lautsprechern klingen symphonische Töne und Vogelzwitscher. Die Armbänder registrieren unseren Herzschlag, unsere Körpertemperatur, Veränderungen auf unserer Haut. Die Daten werden direkt in die Programmierung der Projektionen eingespeist, genauso wie aktuelle Daten aus Brasilien, erklärt Dataland-Kreator Refik Anadol. Er führt unsere Gruppe durch die Ausstellung.
Wir werden in Echtzeit mit dem Regenwald interagieren. Unsere Emotionen werden Teil der Geschichte. Es ist eine sehr persönliche Reise, denn wo immer wir uns bewegen, was wir näher erkunden, beeinflusst die Klanglandschaft, den Duft, die Bilder sowie die Raumtemperatur. Die wird gerade live aus dem Amazonas zu uns übertragen. Es ist ein wirklich omnisensorisches Erlebnis.
Wir stehen staunend, viele mit gezückten Handys, überwältigt von den unendlichen Variationen Instagram-tauglicher Momente, umgeben von einem Regen an pulsierenden Eindrücken aus hunderten Millionen von Pixeln, die über die Wände gleiten. Für manche wird das zu viel, gibt Refik Anadol zu.
Wenn jemandem schlecht wird, sagt uns Bescheid. Das hier ist ehrlich gesagt eine Grenzerfahrung. Und das ist ja auch das Ziel des Museums, die Grenzen von KI als Kunstmedium zu entdecken und neue Formen des Geschichtenerzählens voranzutreiben.
Anadols KI-Arbeiten sind in Museen weltweit allgegenwärtig und umstritten. Besonders sein erster großer Museumsauftrag für die Lobby des Museums of Modern Art in New York vor 4 Jahren, Unsupervised, eine 3D-Animation brodelnder Formen auf einer LED-Wand, entwickelt aus Daten der MoMA-Sammlung. Kritiker taten das Werk ab als glorifizierter Bildschirmschoner und Techno-Lavalampe. Andere nannten es ein frühes Meisterwerk der KI-generierten Kunst. Für Dataland haben Anadol und Efsun Erkelec ihr KI-System mit Daten aus Archiven renommierter Kulturinstitutionen und mit Aufnahmen aus Regenwäldern gefüttert. Fürs Aufbereiten der Daten benutzen sie einen Server, der zu 87% aus erneuerbarer Energie gespeist wird. Ein Museumsbesuch verbrauche so viel Strom wie das Laden eines Smartphones, sagt Refik Anadol. Das Ziel der Ausstellung sei es, eine Botschaft zu verbreiten, die er träumend im Regenwald von einem gläsernen Kolibri bekam.
Eine Botschaft, sich besser um die Natur zu kümmern, ihr genauer zuhören und sie besser zu verstehen. Seit ich im Regenwald diesen Traum hatte, kann ich ihn nicht vergessen. Unsere Besucher verwandeln sich im wahrsten Sinne des Wortes in diesen Vogel.
Das soll im Infinity Room passieren, einem verspiegelten Raum, in dem ein 8-minütiger Film kontinuierlich läuft. Brillante Farben von Flora, Fauna, Wasserfällen und Flüssen umgeben uns. Die Wände scheinen sich zu verbiegen, der Boden zu schmelzen. Aus dem Kragen steigen wieder süße Düfte auf. Am Ende ruft ein Vogel nach seiner Partnerin, vergeblich. Es ist die Originalaufnahme des letzten Rufes einer inzwischen ausgestorbenen Art. Traurig, sagt eine Frau neben mir. Und dass sie nicht den Vogel meint, sondern wie wir alle im Raum nebeneinander stehen, unsere Handys auf die Spiegel gerichtet. Ein Mann ruft dagegen begeistert, nochmal. Ich habe Kopfschmerzen. Meine Sinne sind überflutet. Trotzdem lässt mich das alles merkwürdig kalt. Und ich bin froh, aus den fensterlosen Räumen raus ins Sonnenlicht zu gehen.
Kann man zu erfolgreich auf YouTube sein? Ja, das geht. 445 Millionen Aufrufe, also fast eine halbe Milliarde, hat die erste Folge einer YouTube-Serie, sodass Netflix sie aufgekauft hat. The Amazing Digital Circus heißt die Animationsserie einer australischen Indie-Produktionsfirma. Haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder eine neue Folge auf YouTube veröffentlicht und das so erfolgreich ein Millionenpublikum erreicht, dass Netflix die Distributionsrechte gekauft hat. Und die letzte Folge hat es sogar in die Kinos geschafft. Diese finale Folge ist jetzt auch in Deutschland auf YouTube zu sehen. Und wieso gerade diese Indie-Serie zu einem viralen Hit wurde, erklärt uns Mona Gnahn aus der Kompressor-Redaktion. Erstmal, worum geht's?
In The Amazing Digital Circus geht es um eine Handvoll Menschen, die als animierte Avatare in einem virtuellen Zirkus gefangen sind. Und sie müssen jeden Tag mal mehr, mal weniger brutale Challenges meistern. Die hat sich der Showmaster Kane ausgedacht. Und Kane ist eine künstliche Intelligenz und sieht eigentlich auch so aus, wie man sich so einen Zirkusdirektor vorstellt. Wie und warum die Charaktere in dieser Welt gelandet sind, das weiß keiner so richtig. Und an ihr vorheriges Leben oder ihre realen Namen können sie sich auch nur vage erinnern. So geht es auch der Protagonistin Pomni.
Was geht hier ab? Ich habe irgendein Headset aufgesetzt und jetzt bin ich hier. Wer seid ihr, Freaks?
Ja, die Charaktere sind schon unterschiedlich lang im Zirkus gefangen. Einige haben ihr Schicksal einfach akzeptiert. Pomni gibt die Hoffnung aber nicht so schnell auf. Und deshalb hat die Serie auch so eine Art rätselhaften Escape-Game-Charakter.
Escape-Game-Charakter, also Menschen, die gegen eine künstliche Intelligenz kämpfen oder in so einer virtuellen, dystopischen Welt gefangen sind. Da gibt's ja genug Serienstoff zu, auch von anderen Serien. Wie reiht sich jetzt diese Serie da ein?
Stimmt, mir sind da auch zum Beispiel direkt der Film Ready Player One von Steven Spielberg angefangen oder das Jugendbuch Erebos von Ursula Poznanski. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass das Spannungsfeld oder der Stoff zwischen der virtuellen Realität und der physischen realen Welt deshalb ausgeschöpft sind. Im Gegenteil, das Verhältnis von Mensch und künstlicher Intelligenz wird ja immer lebensnaher und ist inzwischen nicht mehr unbedingt Science Fiction. Die Serie wirft dafür einige Fragen auf, zum Beispiel, wie menschlich kann eine künstliche Intelligenz sein? Wie kann ihr Verhältnis zu Menschen aussehen, wenn sie wie in der Serie allmächtig ist? Und was bedeutet eigentlich Realität?
Ja, was bedeutet Realität, frage ich mich auch öfter mal. Also da werden viele Fragen austariert. Nun haben wir ja viel darüber gesprochen, dass die Serie sehr spannend ist. Aber macht sie darüber hinaus noch etwas richtig, weshalb die Zuschauenden so begeistert von ihr sind?
Ich finde, es gibt zwei Aspekte, die die Serie besonders machen. Neben den Charakteren und der Geschichte ist sie nämlich sehr bunt und detailverliebt animiert. Es macht total viel Spaß, sich diese surrealen Figuren und Orte anzuschauen und man entdeckt immer wieder neue Details und Hinweise, die man einfach interpretieren möchte. Und was man auch noch sagen kann, die Charaktere sind passend zu ihren Eigenschaften gestaltet. Das macht auch so viel Spaß beim Zuschauen. Die melancholische und schüchterne Gänge hat zum Beispiel gar keinen richtigen Körper. Sie besteht nur aus einem roten Band und trägt eine fast zweidimensionale Maske als Gesicht, die erinnert an eine Theatermaske oder so, ja, an einen traurigen Pierrot vielleicht.
Also ein gelungenes Animationsdesign von der Produktionsfirma. Was machen die noch richtig?
Das sind auf jeden Fall die Dynamiken zwischen den Charakteren. Die schaffen es nämlich immer wieder zwischen den brutalen und surrealen Abenteuern, die Kane ihnen aufhalst, Räume zu finden, um sich einander anzunähern und füreinander da zu sein. Immer wieder geht es deshalb um die Frage nach der eigenen Identität, um Verluste, die Nähe zu seinen Mitmenschen und auch um das eigene Selbstwertgefühl. Weil sich die Charaktere aber immer wieder verletzlich machen und aufmerksam miteinander umgehen, erweckt das auch in den Zuschauenden das Gefühl, mit ähnlichen Sorgen nicht allein zu sein, zum Beispiel mit der Angst, nicht gemocht zu werden. Und das ist auch eine Angst, die tatsächlich die KI Kane selbst rumtreibt.
Also eine KI, die gemocht werden möchte. Mochtest du die Serie dann also auch oder hat dir auch etwas nicht so gut gefallen?
Im Großen und Ganzen hat mir die Serie tatsächlich sehr gut gefallen. Aber genau bei diesem Thema der zwischenmenschlichen Beziehungen gab es meiner Meinung nach ein paar Abstriche. Die Ängste und Probleme der Charaktere verpackt die Serie nämlich mal mehr, mal weniger elegant. Das liegt teilweise aber auch an der Übersetzung. Manche Dialoge funktionieren da auf Englisch einfach besser als auf Deutsch. Und manchmal wirken diese Momente und diese Pausen auch etwas erzwungen, wenn die Charaktere mitten in der Verfolgungsjagd innehalten und ein extrem intensives und emotionales Gespräch führen.
Zum Schluss müssen wir noch mal kurz darauf eingehen. Also es ist ja eine Indie-Produktionsfirma, die diesen Serienhit erschaffen hat. Und es gibt ja gerade so einige sehr erfolgreiche auch Horrorfilme, Backrooms und Obsession, bei denen auch zwei junge YouTuber die Regie geführt haben.
Ich finde es ziemlich spannend, dass einige sehr erfolgreiche Veröffentlichungen dieses Jahr nicht nur von den großen Namen der Filmindustrie kommen, sondern als unabhängige Produktionen bzw. als ideenunabhängige Talente gestartet sind. Wie gesagt, auch Glitch ist eine unabhängige Produktionsfirma, also Indie. Es hat außerdem zwei Vorteile, dass die Serie kostenlos auf YouTube verfügbar ist. Auf der einen Seite kann sie dadurch ein breites Publikum recht niederschwellig erreichen. Auf der anderen Seite ermöglicht sie der Produktionsfirma direkt eine Marktanalyse. Ja, The Amazing Digital Circus hat dabei von Anfang an einfach sehr erfolgreich abgeschnitten. Und dadurch, dass The Amazing Digital Circus visuell und inhaltlich so bunt gestaltet ist, macht es Spaß, sich die Folgen auch mehrmals anzuschauen, um zum Beispiel die Hinweise, also das Foreshadowing, noch besser interpretieren zu können. Und die zahlreichen Cosplays und Fanfictions und Reddit-Diskussionen zeigen, dass die Faszination der Fans weit über die bloßen Klickzahlen hinausreicht.
Also The Amazing Digital Circus, alle 9 Folgen der animierten Serie gibt es jetzt in mehr als 15 Sprachen auch synchronisiert auf YouTube und Netflix zu sehen. Vielen Dank, Mona Gnahn, fürs Vorstellen.